Gestern haben wir hier in Impuls über Männergesundheit berichtet. Heute sprechen wir über die Gesundheit von Frauen, genauer über gynäkologische Themen. Ja, rund um die Gesundheit von Frauen und den weiblichen Körper gibt's immer noch zahlreiche Mythen, Irrtümer und große Informationslücken, selbst auf Seiten des medizinischen Personals. Denn die Gynäkologie beruht größtenteils auf der Forschung von Männern. Und die stellen manchmal vielleicht nicht die richtigen Fragen, wenn es um den weiblichen Körper geht. Aus diesem Grund hat Professorin Mandy Mangler ein Buch geschrieben. Es heißt Das große Gyn-Buch. Sie ist Chefärztin für Gynäkologie an zwei Kliniken in Berlin und hat in mehreren SWR-Wissensdokus mitgemacht. Schönen guten Tag, Frau Mangler.
Hallo, guten Tag.
Wir sind ja umgeben von Sexualität, von Pornografie und doch läuft bei dem Thema viel schief, zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn es mit der erfüllten Sexualität nicht so recht klappen will. Teilen Sie das so? Oder sind Sie da ein bisschen optimistischer?
Das stimmt schon so, wie Sie das darstellen, aber man kann einen optimistischen Blick darauf werfen, indem man sagt, naja, es stimmt, wir haben eben in der Gesellschaft sehr viel auch mit Sexualität zu tun und stellen diese dar, aber eben sehr stark auch aus der männlichen Perspektive. Und diese männliche Perspektive führt dazu, dass es auch ein bisschen ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Geschlechtern in dem Gefallen von Sexualität und so, dass diese landläufige Meinung besteht, Frauen möchten weniger Sexualität haben. Das entspricht aber nicht den Studien und auch nicht meiner Erfahrung, sondern die Form der Sexualität, die wir leben und darstellen, ist eben so männlich geprägt, dass sie vielleicht für einige Frauen nicht ganz passend ist.
Jetzt sind Sie ja eindeutig eine Frau und in der Gynäkologie tätig. Sind Sie da eindeutig in der Minderheit oder warum kommen Sie zu der Aussage, dass die Gynäkologie patriarchal geprägt ist?
Wir sind 77% Gynäkologinnen, also weibliche Ärztinnen und das bildet sich aber leider nicht in den Führungspositionen wieder, sondern da gibt es starke Befragungen des Deutschen Ärztinnenbundes, die hat an den Universitäten nachgefragt und Statistiken erhoben und festgestellt, dass nur 13% der universitären Führungspositionen von Frauen besetzt sind. Das bedeutet 87% eben männlich. Und das sind die Impulsgeber, die Menschen, die eben dann auch die Forschung bestimmen und die Richtung angeben und die Fragen stellen. Und das ist natürlich dann ungleich schwerer, eben eine Impulse zu setzen auch und vielleicht aus weiblicher Perspektive die richtigen Forschungsfragen auch zum Beispiel in der Gynäkologie zu stellen.
Haben Sie da vielleicht ein, zwei konkretere Beispiele davon, was das für Folgen hat? Also wenn die Führungspositionen eben großteils männlich besetzt sind in Ihrem Fachbereich?
Das führt dazu, dass wir zum Beispiel Frauenerkrankungen haben, die nicht grundlegend erforscht sind und wo man zum Beispiel die Ursachen gar nicht weiß. Nehmen wir irgendein Beispiel, Endometriose. Wir können diese Erkrankung nicht richtig diagnostizieren, außer durch eine Operation. Das ist eigentlich relativ rückschrittlich. Es muss dringend Forschung investiert oder in Forschung investiert werden, damit wir da Diagnostik finden, die dann wiederum dazu führt, dass man nicht so lange braucht, bis diese Erkrankung diagnostiziert wird. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, wenn es um die Vulva oder die Klitoris geht. Die große Frage ist zum Beispiel, warum wir in unserer Gesellschaft denken, dass Vagina und Penis ein Pärchen bilden. Das ist anatomisch nicht korrekt. Anatomisch korrekt ist das Pärchen Klitoris und Penis. Und die Klitoris liegt in der Vulva und nichtsdestotrotz ist dieses Organ doch wirklich in der Gesellschaft nicht so bekannt wie das äquivalente Organ der Penis.
Aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, sind Sie prominent vertreten in einer SWR-Wissen-Doku-Reihe über die Sexualorgane. Sie haben es ja gerade angedeutet, da geht es im ersten Teil um die Brüste. Was wissen wir da noch nicht?
Ja, wir sind umgeben von Brüsten und Brüsten einerseits, andererseits. Ne? Also die Brüste, die sollen da sein, aber sie werden auch stark reglementiert. Den weiblichen Nippel darf man öffentlich nicht zeigen. In den sozialen Medien wird sofort zensiert. Männliche Nippel hingegen schon. Und wir wissen Dinge über die Brüste nicht, zum Beispiel sind BHs medizinisch überhaupt notwendig? Welchen Vorteil haben sie? Oder warum wird die Brust eigentlich so gesellschaftlich belegt als Sexualorgan? Vielleicht ja, aber warum darf sie nicht einfach frei sein? Also warum wird sie dann immer verhüllt und bedeckt? Stillen ist öffentlich nicht in Ordnung. In der Werbung dürfen aber Brüste gezeigt werden. Also da gibt es ein großes Spannungsfeld, auch wo die Medizin sich mit der Gesellschaftspolitik verbindet. Und da sollten wir nochmal genauer hingucken, ob die Brüste nicht auch einfach nur ein Organ sind.
Der zweite Teil der Doku-Reihe heißt Meine Vulva. Warum müssen wir Ihrer Meinung nach über die auch reden?
Über die Vulva sollten wir reden, weil die also auch sehr selten beim Namen genannt wird, allein schon. Wir denken immer, oder wenn wir von irgendetwas sprechen, dann vielleicht von Vagina oder Scheide. Und die Vulva ist aber das eigentliche Organ, was für Frauen relevant ist. In der Vulva, der äußerliche Teil, liegt die Klitoris und auch das Orgasmusorgan, also die Klitoris ist das Orgasmusorgan. Und für uns Frauen ist die Vagina ein denkbar, sagen wir mal, langweiliges anatomisches Areal, weil da auch ganz wenig Nerven drin sind. Also das hat die Evolution extra so gemacht, damit Geburt eben weniger schmerzhaft ist. Und deswegen ist es natürlich auch so die Frage, was ist eigentlich für eine Frau, also welche Bedeutung hat diese Vagina wirklich funktionell? Und da kann man sagen, wahrscheinlich eben nicht so eine große, weil die Funktionalität in der Vulva liegt.
In Ihrem Buch geht es auch um die politische Seite der Sexualität. Selbstbestimmtheit der Frauen, sexuelle Übergriffe, Schwangerschaftsabbruch. Letzteres ist ja auch in den USA in letzter Zeit großes Thema gewesen. Wie haben Sie die Debatte da verfolgt?
Tja, was in den USA passiert mit dem Blick, auch dem gesellschaftlichen Blick in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, das ist natürlich schmerzhaft zu sehen, weil es sehr stark genutzt wird, eben um Frauen auch einen qualitativ hochwertigen Zugang zu Gesundheitsversorgung vorzuenthalten. Es gibt dort Staaten, in denen Frauen nicht versorgt werden, wenn sie zum Beispiel eine Eileiterschwangerschaft haben oder einen Abort und eine dringende medizinische Versorgung bräuchten, die Ärzte aber sich nicht trauen, diese vorzuhalten, weil sie sich strafbar machen würden, im Zweifelsfall eben, weil sie denken, sie nehmen an einem, in dem Fall, illegalen Schwangerschaftsabbruch teil. Und das ist natürlich extrem schwierig und das beobachten wir auch in anderen Ländern oder auch in Deutschland, wenn die Debatte um die Selbstbestimmung der Frau darin mündet, Frauen fremd zu bestimmen und zu bestimmen, dass sie ungeplante Schwangerschaften austragen. Und mit so einer ungeplanten Schwangerschaft ist es ja nicht getan, weil danach kommt die ungerecht verteilte Care-Arbeit. Dann ist es schon auch wirklich schwierig, aus der Perspektive einer Frau zu ertragen.
In Deutschland ist die Leihmutterschaft bislang verboten. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat neulich empfohlen, zumindest die uneigennützige Variante der Leihmutterschaft unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben. Was halten Sie davon?
Ja, diese kluge Regierungskommission aus 12 Expertinnen hat sich mit dem Thema reproduktive Gesundheit beschäftigt und dabei nicht nur Schwangerschaftsabbrüche, sondern eben auch Leihmutterschaft und Eizellspende juristisch, ethisch, medizinisch betrachtet und kam zu dem Schluss, in eine Empfehlung zu geben, dass diese Methoden unter bestimmten Voraussetzungen eben gesetzlich zulässig sein sollen. Und da könnte man ganz viel dazu sagen, solange das möglichst eben nicht kommerzialisiert umgesetzt wird, sondern im Sinne der reproduktiven Gesundheit oder Zusammenarbeit geschieht, kann man sicherlich darüber nachdenken, das eben auch für Deutschland zulässig zu machen.
Sie haben es gerade auch angesprochen, es geht auch in dieser Kommission um die Samenspende, die erlaubt ist, und um die Eizellspende, die bislang verboten ist. Warum eigentlich?
Na, eine Spermaspende ist relativ einfach zu bekommen. Eine Eizellspende, dazu muss man durch die Vagina der Frau in den Bauchraum der Frau punktieren. Deswegen ist es die deutlich kompliziertere Methode. Und wir sollten uns als Gesellschaft fragen, wollen wir das so, dass eben Eizellen nicht gespendet werden dürfen in Deutschland? In anderen europäischen Ländern ist es anders. Mhm. Aber es spricht einiges dafür, auch die Eizellspende zumindest optional freizugeben. Und dann muss man aber noch gucken, ob das eben nicht kommerzialisiert wird oder wie das dann umgesetzt wird in der Realität.
Jetzt ist die Ampelkoalition bei uns ja auseinandergebrochen. Wie geht es denn jetzt mit diesen Vorschlägen dieser Kommission weiter?
Ja, durch die Auflösung der Ampelkoalition sind diese ganzen reproduktiven Fragen, die sich um den Schwangerschaftsabbruch, aber auch um die Leihmutterschaft drehen, jetzt unklar. Es wird versucht, das noch umzusetzen, aber dazu gibt es eben nur noch wenige Wochen. Und da ist die Frage, ob es dann die erforderliche Mehrheit findet oder ob das nicht, wie so einige andere Sachen, auch dann im Sande verläuft. Bleibt spannend.
Auf jeden Fall, sagt die Gynäkologin Professorin Mandy Mangler. Der erste Teil der dreiteiligen SWR-Wissen-Doku-Reihe ist übrigens in der ARD-Mediathek schon zu sehen. Er heißt Mein Körper, meine Brüste. Die anderen beiden Teile folgen dann bis Anfang Dezember. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Mangler.
Vielen Dank auch.